Und hier ist sofort unsere Folge zum Thema Glaubwürdigkeitsverlust bei vielen Medien mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum diese Anmoderation zu dieser Folge so etwas anders war als all die anderen, dann empfehle ich Ihnen zunächst einmal die erste dieser Doppelfolge zu hören zum Glaubwürdigkeitsverlust von Deutschlands Medien. Dort hatte ich angekündigt, dass wir auch über alternative Medien sprechen werden. Und Maria Christina, aus psychologischer Sicht, was macht sogenannte alternative Medien so sexy und interessant für viele Menschen in Deutschland?
Also sie sind dann interessant, wenn sie anders sind. Und wenn wir heute über alternative Medien sprechen, dann sprechen wir oft über neue Online-Magazine, über Radiosender, über YouTube-Kanäle. Das passt natürlich nicht, denn Alternativen zu etwas, was es schon gab, gab es schon immer. Ja? Also die Taz, die linksalternative Tageszeitung, war eben auch mal als alternativ positioniert worden. Also die Idee von Alternative ist, ich mag nicht das, was ich sonst habe. Ich hätte gern was Neues, Frisches, was möglichst in Opposition steht. Das heißt, wir haben einen gesellschaftlichen Trend, der einen vermeintlich gesellschaftlichen Common Sense ablehnt und sagt, okay, aus diesem Widerstand ziehen wir publizistisch etwas. Und da haben sich in den letzten Jahren eben diese alternativen Medien gegründet. Und aus verfassungsrechtlicher Sicht bin ich ein großer Fan davon, weil ich es gut finde, wenn sich die Medienlandschaft erweitert, und die Pressefreiheit in Deutschland lässt das ja auch durchaus zu.
Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass viele der sogenannten alternativen Medien erhebliche Qualitätsprobleme haben. Woran liegt's?
Also die Qualitätsprobleme kommen natürlich einmal daher, dass sie oft extrem schlecht finanziert sind, dass sie oft schlecht beleumundet sind und deswegen auch einfach schlicht Personalprobleme haben. Also wer im journalistischen Geschäft etwas werden möchte, wird heute sich nicht klassischerweise einem alternativen Medium zuwenden, weil das als Karrierekiller gilt. Und ein weiterer Grund ist, diese Anti-Haltung, die eben diese Medien trägt, in einen Sumpf gerät mit staatskritischer Haltung, mit der Abwendung von zum Beispiel auch Wissenschaft oder Kultur. Das heißt, das ist eine ganz, ganz große Anti-Haltung, die schnell dazu überschwappen kann, dass eben nicht mehr differenziert betrachtet wird, sondern die Anti-Haltung die Nachricht ist.
Oh oh, also da gibt es einige Dinge, die hat MC da jetzt verquillt, die sehe ich komplett anders, weil es gibt durchaus Lebensläufe von Journalistinnen und Journalisten, die früher einmal bei sogenannten alternativen Medien waren und die jetzt ganz klassisch im Journalismus Fuß gefasst haben. Also das sind ja keine mentalen Überläufer, sondern es gibt ja durchaus da auch Qualität, wo man sagen kann, ja, da geht's dann in beide Richtungen. Ich habe das selber erlebt, als in den 90er Jahren der Privatrundfunk eingeführt wurde. Da hieß es dann, ja, wenn du einmal bei den Privaten gearbeitet hast, dann kommst du nie wieder zurück zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und das war dann auch mal eine Zeit lang so. Und dann hat man aber gemerkt, dass diese Haltung ziemlich arrogant und fehl am Platze ist. Und ich denke, das werden wir zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen, die journalistische Qualität in alternativen Medien bringen, werden wir das auch weiterhin sehen, dass da die Türen in beide Richtungen offen sind. Also die alternativen Medien sind nicht eine journalistische Resterampe par excellence. Und MC hat hier gerade von der Körpersprache erheblichen Widerstand. Lass raus.
Ich knüpfe nochmal an die, ich sag mal so, zeitgeschichtliche Komponente der alternativen Medien an. Die Entwicklung, die du ansprichst, bezieht sich auf Medien, die eben aus dem extrem linken Spektrum kamen. Jungle World, Taz, was haben wir noch, Greenpeace Magazin, was ja auch eher linksöko angehaucht ist. Ach. Und war. Ja. Da sind viele Journalistinnen und Journalisten in andere Bereiche der Medien gewechselt. Da wurde auch natürlich erstmal das Näschen gerümpft, auch wie sonst beim Boulevard. Ach, du kommst vom Boulevard, ne? Oder auch, war ja auch nicht so ganz so en vogue.
Ja, aber das ist zum Beispiel das, wo man sagen kann, die Leute, die bei der Bild waren, sind unter Umständen besser ausgebildet worden, als die auf der Springer Journalistenschule waren und dann auf anderen Medien unterwegs
definitiv.
Waren.
Definitiv. Also ich habe da keine Berührungsängste mit dem Boulevard, toll mit Kolleginnen und Kollegen aus, gerade aus der Bildredaktion oder auch dem Kölner Express zusammengearbeitet. Auch wenn man natürlich nicht alles teilt, was dort inhaltlich gearbeitet wird. So, jetzt haben wir aber die große Kurve. Wir haben heute eine Medienlandschaft, wo eben nicht Jungle World World und Taz als alternative Medien bezeichnet werden, sondern eben Medien, die ein ganz anderes Verhältnis auch zur journalistischen Berichterstattung haben.
Die zum Beispiel meinungsintensiver ist.
Die meinungsintensiver sind, die sich aus einer Anti-Haltung speisen und die eine Anti-Haltung gegenüber nicht nur dem Kapitalismus, das wir jetzt aus der klassischen linken Ecke kommen, sondern eben nicht nur staatskritisch ist, das ist immer die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, sondern zum Teil eben feindlich ist. Und das halte ich für riskant.
Also feindlich ist immer schlecht. Also Gegner finde ich in Ordnung, feindlich ist, glaube ich, etwas drüber, oder?
Und wir kommen natürlich dann auch in die Problematik der Falschberichterstattung. Also ich konsumiere viele das von denen, die heute als alternative Medien bezeichnet werden, damit ich mich da auch auskenne, und bin zum Teil erschrocken, wie mit Kausalzusammenhängen umgegangen wird, wie statistische Kennzahlen berichtet werden. Das ist schon eine extreme Dehnung von Faktenwissen. Und das zusammen mit dieser feindlichen Haltung gegenüber zum Beispiel staatlichen Institutionen, das scheint mir eine gefährlichere Mischung der Meinungsmache zu sein.
Aber dafür gibt es ja nun auch die Landesmedienanstalten als aufsichtsführende Behörde. Und im Zweifel gibt es dafür auch noch die Gerichte, dass man das klären kann.
Ja, nicht ganz. Also das stimmt nicht ganz. Wenn falsch berichtet wird, also wenn jemand, wenn ein Medium jetzt statistische Kennzahlen, was immer sehr gerne gemacht wird, die polizeiliche Kriminalstatistik, die gucke ich mir auch gerne mal im Original an, darüber liest man viel. Und da sind auch Sachen einfach mal schlicht falsch. Manche Sachen sind richtig. Und manche
aber da sind halt auch einige Sachen drin, wo man sagt, die hörst du bei ARD und ZDF nicht so schnell, weil sie meinen, dass sie das nicht verbreiten können, weil das nicht ihrem gesellschaftlichen Weltbild entspricht.
Völlig richtig. Ich ärgere mich auch
und das habe ich aus erster Hand. Das ist also nichts, was ich mir irgendwo mal angeschwurbelt habe.
Ach, also ich kenne da aus meiner kommunalpolitischen Praxis auch einige Beispiele und sagt, nee, die Geschichte können wir nicht machen. Also mir hat auch mal eine, auch in der Verkehrspolitik haben wir dann auch mal Vereine gesagt, nee, also wir können in der Verkehrspolitik, kriegen wir keine Berichterstattung, weil unsere Ausrichtung dem des angenommenen Mainstreams der Medien nicht entspricht.
Also, ja, das ist doch bitter. Und dann hast du nämlich Folgendes, dann kommen sogenannte alternative Medien, berichten dann tatsächlich so drüber und dann ist es auch mal faktentreu und dann heißt es, schau mal, das ist das, was die sogenannten, ich mag diesen Begriff nicht, aber ich muss ihn leider sagen, Mainstream-Medien, was die uns verschweigen. So, und da muss man sagen, da macht sich natürlich das klassische Medium extrem unglaubwürdig und auch zu Recht angreifbar.
Ich finde das
also ganz, es gab jetzt wenige Tage hier vor dieser Aufzeichnung, die wir haben, gab es einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass das ZDF beispielsweise über Apollo News falsch berichtet hat. Also Apollo News gilt auch als eines der alternativen Medien in Deutschland und da hat man dem ZDF zum Beispiel unsaubere Berichterstattung nachgewiesen, wo man dann sagen kann, ja, es ist gut, dass man mal drüber redet, aber man kann nicht nur mit dem Finger in eine Richtung zeigen.
So, ich bin der festen Überzeugung, dass es in Redaktionen in vielfacher Hinsicht die Denke gibt, darüber können wir nicht berichten, damit bedienen wir rechte Narrative, wenn es eben zum Beispiel um Ausländerkriminalität geht. Wie gesagt, ich habe Polizeiberichterstattung gemacht, Gerichtsberichterstattung gemacht und ich glaube, das ist lange genug her, dass man das erzählen darf, in meiner eigenen Zeit gab es Angehörige ethnischer Gruppen, eine Großfamilie, wo also regelmäßig Mitglieder dann vor Gericht standen und wir durften in einer Zeitung nicht die ethnische Zugehörigkeit erwähnen, weil die Frau des Verlegers in dem Bereich ehrenamtlich engagiert war.
So, ja, das diskreditiert doch die ganze Redaktion.
Genau, so und das kann man ja vielleicht noch so unter persönlichen Aspekten in irgendeiner Form verstehen. Ich fand es auch damals schon nicht richtig und ich bin sicher und ich habe es auch selber erlebt und auch, dass eben über Dinge nicht berichtet wurde, weil damit könnten ja rechte Narrative bedient werden. Also ich habe mich zum Beispiel in meiner kommunalpolitischen Zeit sehr intensiv mit Wahlfälschung bei Kommunalwahlen beschäftigt und gibt es einige Verurteilte, die aus dem Bereich der Ausländer kommen, weil es eben auch um Wahlen geht, wo eben zum Beispiel nur Ausländer kandidieren dürfen, wie
Integrationsbeiräte
zum Beispiel.
Ja.
So. Und die Communities von Migranten sind überzufällig häufig in Wahlfälschungsskandale verwickelt, also auch gerichtlich festgestellt. Also was ich jetzt sage, sind nicht meine persönlichen Vermutungen. Und darüber wird extrem verhalten oder zum Beispiel gar nicht berichtet.
Okay, dann halten wir das mal so fest. Also wer Zweifel an der Aussage von MC hat, der schreibt bitte an podcast@nahbetrachtung.de. Ich weiß aus den Unterlagen von MC, dass das durch die Fakten getragen wird, was sie hier gerade vorgetragen hat. Wer es nicht glaubt, schreibt bitte. Und bekommt dann sozusagen weitere Informationen.
So, das war aber vorhin dazu. Deine Frage auch, wie kann man gegen schwierige oder gegen Fakten widersprechende Berichterstattung, ich drücke es mal vorsichtig aus, in alternativen Medien vorgehen. Du hast die Landesmedienanstalten erwähnt und Gerichte erwähnt. Wir sind praktisch chancenlos. Wenn man nicht selber Betroffener ist, zum Beispiel durch einen Artikel, kann man gar nichts machen, weil dann könnte man Persönlichkeitsrechte geltend machen und sagen, hier, Dinge, mit denen ich persönlich zu tun habe, wird falsch berichtet. Dann hat man alle Möglichkeiten der Gegendarstellung, der Unterlassung etc. Wenn ich jetzt aber in welchem Medium auch immer eine Falschberichterstattung entdecke, weil ich eigene Kenntnis habe in dem Bereich oder es einfach schlicht nicht stimmt, passiert erstmal gar nichts. Ja, also es gibt eben auch viele Medien, die sich dem Pressekodex nicht unterwerfen oder eben die Ergebnisse nicht veröffentlichen. Da gibt es ja dann auch noch eine ganze Menge.
Also Pressekodex, ganz kurz erläutert für die Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht nicht so sehr im Thema sind. Der Pressekodex regelt sozusagen den Umgang mit Persönlichkeitsrechten, legt gewisse Ethik fest, wie sie in der Berichterstattung einzuhalten ist. Und Verstöße dagegen sind natürlich da noch entsprechend zu ahnden.
Und da passiert halt relativ wenig. Das heißt, wenn man jetzt wirklich in einem Bereich spezielle Kenntnisse hat und wir beide haben in vielen Bereichen Kenntnisse und stellt fest, ein Medium berichtet falsch, egal aus welcher Ecke, es passiert gar nichts. Ja, und wenn wir jetzt wissen, wie viel Meinung damit gemacht werden kann, und das beinhaltet alle politischen Richtungen, dann halte ich das durchaus für gefährlich. Dazu kommt noch dazu, dass alles, was mit Fakes und Falschberichterstattung zu tun hat, in den sozialen Medien praktisch überhaupt nicht verfolgbar ist. Denn da gibt es keine Impressumspflicht, da machen sich die Plattformbetreiber extrem schlank. Also jeder, der versucht, gegen etwas vorzugehen oder etwas zu melden, wird in der Regel sehr schnell sehr nervt aufgeben und diese ganzen Dinge, die dann aufgebauscht werden, hätten irgendwelche Politiker irgendwen angezeigt, das ist noch viel weniger als ein Tropfen in der Wüste.
Ja, nun haben wir da aber auch sozusagen kleinere Medienkonzerne gewissermaßen, wo man sagen kann, die sind dann schon entsprechend professionell aufgestellt und auch entsprechend wirtschaftlich stark. Was vor allen Dingen alternative Medien so interessant macht, ist natürlich, dass sie ein Gefühl von Unabhängigkeit vermitteln. Ja, ich löse mich aus dem Mainstream, ich bin alternativ unterwegs, also alternativ sozusagen als Synonym für moderne Menschen, die Medien konsumieren und entsprechend aufnehmen. Und natürlich repräsentieren die alternativen Medien sehr häufig auch Lebenswelten, die sich in üblichen Medien, nennen wir sie jetzt mal nicht normale Medien oder Mainstream-Medien, aber Sie wissen, wen ich meine, nicht so schnell wiederfinden. Und dadurch haben diese Medien natürlich auch ein sehr starkes aktivistisches Engagement und kriegen ihre User und Follower natürlich auch entsprechend mobilisiert. Also da haben wir schon sehr aktive Communities, wo man sagen kann, wenn das jetzt mal im Konstruktiven eine aktive Community für ein klassisches Medium wie zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wäre oder sowas, da wären die schon sehr angetan von. Also ich glaube, die schauen da auch ein bisschen neidisch drauf, was da sozusagen an Reichweiten sich bei alternativen Medien schon entsprechend aufgebaut hat.
Also ich glaube, und das ist jetzt auch eher eine Vermutung.
Und die Echokammern mach du erst, dann kommen wir auf die Echokammern.
Ich vermute, dass auch die Themenauswahl von Medien eine ganz große Rolle spielt. Also ich glaube, und das ist auch nicht falsch, dass aufgrund der, ich sag mal so, Selbstselektion der Journalistinnen und Journalisten man durchaus bestimmten Medien eine gewisse Abgehobenheit in der Themenauswahl durchaus unterstellen kann.
Oh ja.
Und das so an Lebenswirklichkeiten, wenn ich das auch in einem Umfeld von Menschen, die, ich sag mal, einfach zur Arbeit gehen, die ein Familienleben haben, einfach Alltagssorgen haben, die dann in Medien mit einer, ich sag mal so, sehr abgehobenen außenpolitischen Berichterstattung oder ganz tiefen politischen Analysen oder noch der 17. Studie zum Thema XYZ konfrontiert werden, das passt dann oft nicht. Also Sachen, um mal Beispiele zu nennen, Sachen wie Wohnungsnot, Sicherheit im öffentlichen Raum, Verkehrsprobleme, Mobilität, wie kommen die Leute zur Arbeit, wie kommen sie da wieder weg, das sind Themen, die einfach nicht so sexy sind, wo man sagt, boah, das ist ja wohl meine tägliche Last, ja, die aber dann flankiert wird durch eine Themenauswahl, die das überhaupt nicht trifft.
Ja, und das wird natürlich gefördert oder begünstigt durch ein generelles Misstrauen gegenüber sozusagen traditionellen Medien. Aber Stichwort Echokammer. Ich hatte es eben schon leider etwas zu früh, entschuldige bitte MC, ein bisschen reingerufen. Und zwar Echokammern und virale Verbreitungsdynamik in sozialen Netzwerken. Liebe Frau Psychologin, erläutern Sie uns doch mal bitte die Auswirkungen einer Echokammer auf die menschliche Psyche.
Also das, was passiert, ist durch die Häufigkeit von Nennungen von Inhalten, egal wie unsinnig, bezahlt, unglaubwürdig oder ähnlich sie sind, also egal wie abgefahren die Inhalte sind, die mir begegnen, die Häufigkeit der Nennung führt zu einem Anstieg der Glaubwürdigkeit in meinem Gehirn. Das heißt, wenn ich mich in bestimmten Bereichen bewege und kriege immer wieder die gleichen Narrative, das Framing, die gleichen Bilder und Videos, Motive, die gleichen Headlines oder die gleiche inhaltliche Ausrichtung präsentiert, die mir ja dann auch gefällt, denn ich konsumiere ja auch mehr davon, dann wird diese Ansicht verstärkt, auch wenn ich vielleicht angefangen habe mit, oh, das ist aber sehr schräg oder völlig abgefahren. Es gibt dazu
Gehirnwäsche, ist das zu stark?
Das wäre zu stark, weil ich kann das ja ausmachen. Ja, also ich habe dann.
Ja, aber will ich das ausmachen, wenn ich mich da wohlfühle? Oh, MC hat gerade das Wort Studie erwähnt.
Genau.
Schieß los. MC hat eine Studie.
Ich habe eine Studie. Da,
MC und die Studie.
Es kommt der Sarrazin-Effekt. Der heißt tatsächlich so nach dem deutschen Politiker. Okay. Das ist also eine Studie, die auch in Deutschland gemacht worden ist. Da hat man Folgendes gemacht. Da wollte man untersuchen, wie sich Verschwörungstheorien auswirken auf Menschen. Und zwar nicht auf ihr Handeln, sondern einfach auf ihre Wahrnehmung. Und man hat Menschen alle möglichen Verschwörungstheorien, Lady Diana, 9/11, einmal quer durch den berühmten Garten bis hin zu den Aliens und deren Reptilien präsentiert. Und es ist Folgendes passiert.
Du meinst jetzt Reptilienmenschen?
Die Reptilienmenschen, oh Gott, also einmal das Ganze. Und man hat festgestellt, dass wenn man Menschen völlig abgefahrene Verschwörungstheorien präsentiert, die sie auch ablehnen und für Quatsch halten, also wo sie selber die Glaubwürdigkeit als extrem gering einschätzen, je mehr man den Menschen diese völlig abgefahrenen Verschwörungsmythen präsentiert, desto eher sind sie bereit, Erzählungen zu glauben, die so auf der Kippe sind. So, könnte sein, könnte auch nicht sein, weiß ich nicht, ja. Und je mehr man eben diesen Vorstellungsraum künstlich erweitert durch eben Präsentation von völlig abgefahrenen Dingern, desto eher bringt man Leute dazu, bei Sachen, die auch ohnehin schon unsinnig sind, aber die man mit ganz viel Fantasie auch noch als wahr annehmen könnte, dem dann auch noch zuzustimmen. Also es ist nicht ganz ungefährlich, möglichst viel Unsinn in irgendeiner Form zu präsentieren. Und das ist natürlich das auch, was in diesen Echokammern passiert. Da wird dann immer weiter gedreht. Das wird noch weiter gesponnen und da gibt es dann immer noch völlig absurdere Schlussfolgerungen, die dann auch abgelehnt werden und sagen, nee, das ist jetzt wirklich Unsinn. Aber das führt dazu, dass auf der mentalen Ebene quasi eine Tür geöffnet wird, andere Dinge zu glauben, die jetzt nicht ganz so abgefahren sind. Und das ist ein Risiko.
Ich habe hier eine Umfrage und eine Studie. Auch ich habe mal eine Studie rausgekramt, aber zunächst mal eine Umfrage und zwar von den Medienanstalten. Da gibt es ein Ergebnis, dass 34% der Menschen sich nicht mehr repräsentiert fühlen mit ihren eigenen Themen. 34%.
Das
ist viel. Ja? Ja, das ist viel. Ich glaube, Friedrich Merz wäre froh, wenn er so viel hätte, weil er ist mit 25,5%, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der letzten Bundestagswahl mit der CDU davongekommen. Und dann haben wir noch eine Studie der Universität Mainz. Die hat einen Linksdrall, tatsächlich, so heißt es in der Meldung, einen Linksdrall bei ARD und ZDF festgestellt. Und dort gibt's das Ergebnis, berichtet wird besonders positiv über SPD und Grüne, während Oppositionsparteien wie CDU, FDP oder AfD tendenziell seltener vorkommen oder kritischer dargestellt werden. Also Linksdrall nach einer Studie der Universität Mainz.
Also ich halte das durchaus für realistisch und sicherlich trifft sich das in dem Programm auch wieder. Das muss man natürlich gucken. Ne? ARD, eine unendliche Anzahl oder quasi fast unendliche Anzahl von Sendern. Da muss man gucken, über welche Sendungen sprechen wir hier.
Also vielleicht mal zur Erläuterung. ARD bedeutet Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Das heißt, das ist also sozusagen ein Gruppenverbund. Ja, also die ARD ist streng genommen kein Sender, sondern WDR, NDR, SWR und so weiter. Das sind einzelne Sender und die fühlen sich dann sozusagen zusammen im Fernsehprogramm Das Erste oder unter dem Sammelbegriff ARD.
Und aber grundsätzlich zur Methodik solcher Studien, das kann man durchaus schon ernst nehmen, denn der wird durchgezählt. Also da werden wirklich Medienformate werden durchgezählt nach Nennungen zum Beispiel. Und ich halte das, ohne das jetzt selber durchgeführt zu haben oder geprüft zu haben, durchaus für realistisch. Denn das, was versucht wird, ist eben diese, ja, so eine Art Kämpfer für das bessere Deutschland zu sein. Das ist jetzt sehr übertrieben. Aber ich glaube, das ist das große Risiko, dass Journalistinnen und Journalisten außerhalb ihres eigenen Kerngeschäfts der Beobachtung und der Berichterstattung sich selber zum gesellschaftlichen Akteur erklären oder es vielleicht auch so vorgelebt bekommen von Kolleginnen und Kollegen. Also da fehlt mir die Innensicht in Redaktionen. Und das halte ich für riskant.
Okay, und du hältst solche Studien auch für glaubwürdig? Also dass man jetzt nicht sagt, da hat einer mit einem konservativen Spektrum diese Studie entsprechend frisiert.
Nein, das kann man.
Weil als Statistikerin weißt du natürlich auch, wie man solche Statistiken beeinflussen kann.
Ja, ich weiß, wie man sowas beeinflussen kann. Ich habe dabei jetzt erstmal, also von der Methodik her funktioniert das folgendermaßen. Man nimmt sich eine große Zufallszahl von Medienformaten, gewichtet die auch nach der Reichweite und zählt dann die Nennungen durch. Das ist jetzt mit technischer Hilfe nun wirklich gar kein Problem mehr. Und dann ergeben sich entweder keine Unterschiede oder signifikante Unterschiede. Und gehen wir davon aus, dass das da auch genau so gemacht worden ist. Und das sind oft auch sehr überraschende Ergebnisse, weil man selber als Medienkonsument natürlich immer nur einen kleinen Einblick hat, ne? Und deswegen muss man sich sowas dann auch manchmal zu Hilfe nehmen und sagen, okay, mein Eindruck ist der, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch dann auch solche Zahlen.
Aber jetzt kritisieren ja alternative Medien immer, dass sie von der, oder sie loben, dass sie von der Community getragen werden, sei es jetzt durch Abo-Modelle oder durch Spenden. Und verteufeln natürlich das öffentlich-rechtliche System mit den Rundfunk, ja, Gebühren ist es ja nicht, es ist ein Rundfunkbeitrag. Wir erläutern das gleich nochmal, den Unterschied zwischen Rundfunkbeitrag und Rundfunkgebühren. Das hat tatsächlich nicht nur einen sprachlichen, sondern durchaus auch einen juristischen und inhaltlichen Hintergrund. Aber wenn Sie so etwas hören wie Systemmedien, gekaufte Journalisten, Einheitsmeinung und so weiter, dann sollten Sie gegenüber dem Medium, was so kommuniziert, etwas vorsichtiger und zurückhaltend sein. Ich habe grundsätzlich nichts gegen alternative Medien. Aber ich bin der Meinung, dass man sie als Zweitmedium oder als zusätzliche Quelle oder zusätzliche Inspiration nutzen sollte, nicht als den alleinigen primären Informationszugang. Also da sollte man sie schon etwas breiter aufstellen. Ich denke, jemand, der an der Börse aktiv ist, der kennt diesen Spruch, nicht alle Eier in einen Korb. Und genauso ist es auch bei der Informationsaufnahme, dass man nicht nur auf einen Kanal setzen sollte, sondern auf möglichst verschiedene und dann auch gerne auch unterschiedliche Kanäle, damit das eigene Spektrum und der eigene Horizont möglichst breit bleibt. Und man dann auch weiß, dass man weder auf der linken noch auf der rechten Seite nichts übersehen hat.
Die Problematik besteht natürlich dann auch darin, wenn Medien über Medien im Sinne einer Feindeskonstellation sprechen. Und in dem Fall ist es halt so, dass alternative Medien auch als für sie wichtiges und sinnstiftendes Thema die anderen Medien haben, also klassische Medien oder wie du vorhin gesagt hast, Mainstream-Medien. Und daraus ergibt sich dann folgendes Problem, dass da dann überdreht wird, dass also die Medienkritik eben nicht mehr bei einer Sendung bleibt, wo man zu Recht sagen kann, das ist jetzt nicht in Ordnung oder da ist über das Ziel hinausgeschossen worden oder stimmt die Auswahl der Gäste oder die Auswahl der O-Tongeber nicht. Sondern dann geht es eben genauso, wie du es gerade auch gesagt hast, plötzlich sind die dann gekauft oder von der Regierung bezahlt oder es wird...
Also ein Blödsinn, ja.
Genau, und es wird noch kritischer. Also was mir wichtig ist, und ich glaube, das können wir für Deutschland auch feststellen, dass Journalistinnen und Journalisten aus eigenem Antrieb, vielleicht sind sicherlich auch Nachahmungseffekte in Redaktionen, aus einer intrinsischen Motivation heraus, möglicherweise die eine oder andere gesellschaftliche Ansicht, die sie selbst haben, besonders tragen durch ihre berufliche Tätigkeit. Ich sehe da aber keinen großen Plan dahinter. Also da sitzt nicht keiner im Kanzleramt und spielt das durch.
So einen Fall hatte ich mal. Da war ich mit jemandem beruflich verbandelt, der Spezialist für Industriekleber ist. Also wirklich absolute Koryphäe für Industriekleber. Und der fragte dann beim Mittagessen, sagte, hören Sie mal, Sie waren doch beim Staatsrundfunk, bei der ARD, da habe ich ihm nochmal den Unterschied erklärt zwischen Staatsrundfunk und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Machen wir auch gleich nochmal. Und sagte, ja, aber ich wollte mal wissen, wenn Sie da so eine politische Sendung gemacht haben, Sie haben da Politiker interviewt, wie schnell dauert das, bis so ein Regierungssprecher antwortet? Da habe ich gesagt, naja, wenn das live ist, geht es direkt, ansonsten in der Regel am selben Tag. Nee, meinte er, Sie müssen doch Ihre Fragen vorher einreichen bei der Regierung. Da habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf, dass ich meine Fragen vorher einreichen muss? Das geht ja allein technisch gar nicht. Also wenn jetzt 16 Sender versuchen würden, Interviews zu machen und die Regierung müsste die Fragen freigeben, wo sind wir denn da? Wir sind ja nicht in Nordkorea. Und dann habe ich dem das mal so erklärt, wie tatsächlich so die Abläufe in einer Redaktion sind. Und dann guckt er mich ganz erstaunt an und sagte, hören Sie mal, das wusste ich ja alles gar nicht. Und dann denke ich mir so, mein Gott, wieso kann man das nicht wissen? Und dann sagt er, wissen Sie, Sie sind der erste Journalist, den ich in meinem Leben kennenlerne. Und ich hab das irgendwo mal gehört und dann klang das für mich plausibel. Und dann sagt er so nach einem Moment, sagt er, da habe ich ja neulich ziemlich einen Blödsinn erzählt in meinem Bekanntenkreis. Und dann sage ich, ja, ist ja kein Problem. Fragen Sie mich einfach. Ja, und der hat dann danach noch 2-3 Mal mit anderen Medienfragen bei mir angerufen. Ich konnte ihm weiterhelfen. Und dann denke ich mir so, ja, mein Gott, vielleicht machen wir auch den Fehler, dass wir immer meinen, wenn wir selber in einem System arbeiten, dass wir wie aus dem FF zu kennen glauben, dass wir dann gar nicht mehr verstehen, warum jemand von außen, der halt jetzt thematisch, meine, ist ja kein Idiot gewesen. Ich meine, ich verstehe von Industrieklebern genauso viel wie er vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und von daher gesehen denke ich mir, wenn wir da etwas transparenter sind oder wenn wir da die Medienkompetenz in der Gesellschaft stärken, da sind natürlich auch alle Medien entsprechend gefragt, die Alternativen genauso wie die klassischen Medien, dann haben wir vielleicht alle was davon, weil Menschen dann das Gute vom Schlechten besser unterscheiden können. Also die guten ARD-Programme von den schlechten ARD-Programmen und die guten alternativen Medien von den schlechten alternativen Medien. Und dann würde wahrscheinlich, wenn man aus beiden Welten das Gute nimmt, käme da vielleicht durchaus was Sinnvolles bei rum.
Also da haben wir eine Chance leider vertan. Das wäre über die sozialen Medien gewesen, wo die Medien ja alle vertreten sind, wo aber dann leider durch auch sehr abwertende, sehr polarisierende Diskussionen in den Kommentaren das nicht zustande kam. Also das bedauere ich heute, denn das wäre ein perfekter Austauschort gewesen. Ich selber habe ja meine Reporterzeit begonnen in der Zeit ohne soziale Medien. Also wenn einer von mir was wollte, dann musste er schon über die Redaktion und einen Fax schreiben oder einen Brief oder sonst irgendwas. Wir waren nicht unmittelbar erreichbar als Journalistinnen und Journalisten. Da ist eine Chance vertan worden, darauf möchte ich gerne hinaus, dass Kommentarspalten in Medien praktisch unbenutzbar geworden sind, weil eine Menge Leute, und das liegt tatsächlich an den Nutzerinnen und Nutzern, sich einfach so völlig daneben formulierungstechnisch, dass man ja das nicht stehen lassen kann. Und das wäre die Chance gewesen, wo man nachfragen kann, wo es zum Dialog kommen könnte.
Ja, das habe ich selber auch gehabt. Ich habe ja einen YouTube-Kanal mit etwas mehr als 3000 Abonnenten. Das ist im Kreis der Medien- und Kommunikationsrenner, ist das extrem viel. So ein 16-jähriger YouTuber, der irgendwelche Produkte hochhält in die Kamera, der lacht darüber, aber 3000 ist extrem viel. Und da hatte ich ein Video, da waren auch politische Kommentare drin, das ging über 130.000 Abrufe und auf einmal hatte ich eine Community, die ungefähr 1000 Postings an mich geschickt hat. 800 sind, glaube ich, veröffentlicht worden. Den Rest musste ich tatsächlich, weil es ganz üble Beleidigungen waren, nicht unbedingt gegen mich, sondern beispielsweise gegen Olaf Scholz oder sowas, wo ich dann sage, Leute, das hier ist ein Kanal eines Kommunikationstrainers und da geht es um die Wirkung der Kommunikation und nicht um eine politische Haltung. Und die Leute trennen das gar nicht mehr. Und da sehe ich eine sehr große Gefahr. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, das haben wir in der ersten Folge zu diesem Thema angesprochen, dass dich ja nun letztlich auch erreicht hat, dass man gesagt hat, okay, die gehört einer bestimmten demokratischen Partei an und deshalb hat die wissenschaftlich Unrecht. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite das Bedürfnis der Menschen, die Welt sehr schnell überschaubar zu machen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Armutszeugnis dafür, dass sie nicht mehr differenziert betrachten können. Und das geht halt auch vielen Medien ab, weil sie sagen, je klarer wir Position beziehen, das gilt für die alternativen Medien genauso wie für ARD und ZDF, je klarer wir Position beziehen, desto eher bedienen wir die eigene Bubble und desto weniger Shitstorm kriegen wir ab.
Das ist ein ganz großes Problem, dass genau diese Dialogfunktion, die man in sozialen Medien eigentlich hat und die wunderbar funktionieren könnte, damit kaputt macht. Also das ist wirklich auch meine persönliche Kritik an den wenigen Nutzerinnen und Nutzern, die diese Kommentarspalten durch Trollen, durch Abwertungen, durch Beleidigungen wirklich unbenutzbar machen. Also das wäre wirklich die Chance und das verhindert natürlich auch, dass Medien, die in der Kritik stehen, sagen, boah, da machen wir jetzt mal ein Forum auf oder da schaffen wir jetzt mal einen Kanal, Kanal, wo uns Leute kritisieren können und wo wir auch dazu fragen und antworten können, weil man es als Journalist einfach nicht aushalten kann. Es gibt eine Publikation, die sich eben mit der Medienberichterstattung rund um Stuttgart 21 beschäftigt, wo also auch Journalisten zu Wort kommen, die dann eben auch gesagt haben, nee, das können wir gar nicht. Also wir sind nicht in der Lage, weder zeitlich noch von unseren Nerven her, uns mit Internetkommentaren auseinanderzusetzen. Nicht, weil wir das nicht wollen oder was gegen Leserinnen und Leser haben,
alternative Medien
nicht aushalten kann.
Alternative Medien nehmen sich diese Zeit, weil sie merken, da bin ich in einer 1-zu-1-Kommunikation mit unseren Kunden und zack und schon sind sie erfolgreicher. Wir haben ja, ich habe eben gesagt, ich erläutere mal einmal kurz den Unterschied zwischen Rundfunkbeitrag und Steuerfinanzierung. Also im ersten Moment habe ich auch damals mal gedacht, mein Gott, jetzt dieses ständige Theater, 18,36 Euro im Monat, muss ich das jetzt bezahlen, muss ich das nicht bezahlen und so weiter. Kann man es nicht einfach über eine Steuer regeln? Dann haben wir die Debatte schon mal vom Hals. Kann man nämlich nicht, denn da gibt es tatsächlich eine, wie ich finde, sehr kluge Formulierung vom Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich mehrfach betont, dass eine steuerfinanzierte Lösung die staatsferne Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefährden könnte, weil nur diejenigen, die ihn diskreditieren wollen, sagen wir, der ist ein Staatsrundfunk und so weiter. Staatsrundfunk haben wir in Nordkorea. Auf das öffentlich-rechtliche Modell kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn es nämlich steuerfinanziert wäre, dann könnte man irgendwann mal sagen, wir streichen zugunsten des Straßenbaus, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit natürlich auch einem Medium, was Pressefreiheit und Meinungsfreiheit garantieren sollte. Im Moment hat es Mängel, ich weiß, ich habe es auch schon mehrfach in dieser und in der vorherigen Folge dazu gesagt. Kann man darauf natürlich entsprechenden Einfluss nehmen. Und wenn man sagt, das ist einfach eine Haushaltsabgabe, die jeder entrichten muss und die ist zweckgebunden und die darf nur für das öffentlich-rechtliche Fernsehen- und Hörfunkprogramm verwendet werden, dann ist das schon ein Garant der Unabhängigkeit. Dass man das natürlich in einer verschlankten Struktur machen muss, dass man sagen muss, wenn Privatsender Netzwerke bilden und sagen sich, okay, lass uns die Weltnachrichten teilen oder sowas. Warum müssen 16 ARD-Anstalten das in über 40, 50 Programmen im Hörfunk jedes mal einzeln machen. Das kann man sicherlich auch entsprechend bündeln. Und dann muss man sich überlegen, können beispielsweise Anbieter wie Netflix und Amazon Prime und Apple TV, können die Unterhaltungsserien nicht viel besseres Fernsehen machen als das Fernsehen selbst? Und dann konzentriert man sich auf die Informationsgestaltung und dann weiß man auch, dass wir da wieder eine vernünftige Qualität haben. Jetzt habe ich ja eben gesagt, es gibt noch den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und Staatsmedien. Und die Besonderheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist zum Beispiel die Kontrolle durch gesellschaftlich relevante Gruppen. Und wunderbar, MC nickt schon an dieser Stelle, weil das ist das Stichwort, was ich dir gerade gerne rüberschieben wollte.
Ja, also die Idee ist ja eigentlich, dass es diese Rundfunkräte gibt, die auch immer wieder dann in die Problematik kommen, wenn Intendanten gewählt werden oder wenn es bei irgendeiner Rundfunkanstalt einen Skandal um ganz viel Geld gibt. Und dann gibt es einen völlig undurchschaubaren Schlüssel, wie diese Rundfunkräte zusammengesetzt werden, nämlich aus diesen als gesellschaftlich relevant empfundenen Gruppen. Und wenn man jetzt so 5 Leute fragt, was ist denn gesellschaftlich relevant, dann ahnen wir schon, da kommen 17 Meinungen dabei raus.
Aber es geht ja nicht um Meinung, sondern um Fakten und die präsentiert uns jetzt MC.
Genau, also wir haben beim Beispiel des Bayerischen Rundfunks, ja, den haben wir auch schon mal erwähnt, dass wir 50 Mitglieder haben. Da sitzen natürlich Landtagsabgeordnete drin, da sitzen Vertreter der Staatsregierung drin, eben aber auch kirchliche Gruppen, Gewerkschaften, Landeselternvereinigungen, diverse Sportverbände etc. Der SWR meint, er wäre ein bisschen größer, hat auch mehr als ein Bundesland. Da sind dann zum Beispiel 74 Mitglieder. Da sind dann eben auch Umweltschutzverbände drin, Behindertenverbände, also die Landesrundfunkanstalten in Zusammenarbeit mit den Sendern entscheiden über diese Zusammensetzung. Richtig ist, so richtig doll transparent ist das nicht. Die sitzen übrigens alle ehrenamtlich, also reich wird da keiner, sondern die werden von ihren Verbänden entsandt. Deren Beratungen, deren Beschlüsse, wenn jetzt nicht gerade ein Intendant bestimmt wird, dann ist das nicht richtig transparent. Ist auch unklar, wie viel Einfluss auf das Programm genommen wird. Ich glaube, das ist eher so ein Checks and Balances mit den entsprechenden Intendanten. Also ich würde mal sagen, an Transparenz geht da noch was.
Okay, dafür erstmal vielen Dank. Wir haben noch einen Fall, der ging vor einiger Zeit auch durch die Medien, und zwar ging es da um den Hunger in Gaza. Und da wurde ein sehr eindringliches und sehr aufrüttelndes Bild verbreitet. Und MC macht mir gerade ein Zeichen, erzähl.
Nee, das war ein nonverbales Missverständnis.
Also, also wir haben auch schon mal, sehen Sie mal, obwohl das hier eigentlich ganz gut läuft zwischen uns, haben wir auch schon mal nonverbale Missverständnisse. Aber wenn man dem Sprechenden hier so Handzeichen gibt, dann dachte ich, die gelten mir. Okay, also wir hatten vor einiger Zeit ein sehr eindringliches Bild, auch auf den Titelseiten von Medien, was ein sehr ausgemergeltes Kind zeigt, wo wir schon auch ohne Text emotional sehr berührt sind. Und diesem 18 Monate alten Jungen wurde schwere Unterernährung attestiert. Inzwischen weiß man, dass dieser Junge unter Zerebralparese und Hypoxämie gelitten hat, also an medizinischen Zuständen, die die körperliche Erscheinung unabhängig vom Hunger entsprechend bedingen können. Es gibt auch weitere Fotos, da sieht man seinen Bruder und der hat dicke Pausbacken, ist wohlgenährt und auch die Mutter macht keinen verhungerten Eindruck oder so, als ob sie unter Hungersnot leiden würde. Und hier haben wir sozusagen ein echtes Ereignis, nämlich Hunger der Kinder in Gaza. Und wir haben ein echtes Ereignis von einem schwerkranken Jungen, aber auf einem ganz anderen Handlungsstrang. Und jetzt werden diese beiden echten Ereignisse sozusagen zusammengefügt und dadurch entsteht natürlich ein falsches Bild. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, naja gut, aber das rüttelt ja auf und das muss auch schon so sein. Nein, Nachrichten müssen da sehr, sehr präzise sein, weil der Umkehrschluss ist nämlich folgender. Wenn jetzt diejenigen, die behaupten, in Gaza gäbe es keinen Hunger, wenn die jetzt dieses Bild sehen und sagen, hier guck mal, der Junge hat ja gar keinen Hunger, der leidet ja an ganz anderen Krankheiten, dann wird sozusagen der Hunger der Kinder in Gaza in Frage gestellt. Also das tatsächliche Ereignis wird als unwahr geframed. Und es ist so, das Ganze wurde aufgedeckt durch einen britischen Investigativjournalisten, David Collier war das, der hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel Medien wie The New York Times, The Age, Sydney Morning, Herald und so weiter, das alles entsprechend korrigiert haben. Und in deutschen Medien haben wir teilweise, nicht alle, aber wir haben teilweise hinter der Bezahlschranke die Aufklärung gehabt, dass dieses Foto falsch ist, ist aber vor der Bezahlschranke, hat man es weiterhin mit Hunger geframed. Und das ist etwas, wo ich sage, da zieht der Journalismus sich selber den Boden unter den Füßen weg, weil so geht's nicht, weil damit diskreditieren auch wirklich qualitative Leitmedien sich selbst, wenn sie so arbeiten.
Und ich nehme das Beispiel mal auf. Ich kritisiere das auch durchaus, wie einige deutsche Medien genau damit umgegangen sind, weil das geht einfach nicht. Es ist eine Falschberichterstattung in dem Zusammenhang und gerade Bilder emotionalisieren ja auch sehr stark. Der zweite Hinweis darauf ist, aus solchen Fakten, da ist ein Bild, was in einigen Fällen eine fehlerhafte Bildunterschrift trug, kann ich beides machen. Ich kann einmal sagen, guck mal, die Medien lügen. Ich kann daraus machen, guck mal, die israelische Regierung lügt oder die Amerikaner lügen.
Oder die Medien verbreiten Propaganda.
Oder umgekehrt dann sagen, ich kann das aber auch gleichzeitig instrumentalisieren und umgekehrt sagen, guck mal, wie schlimm es ist. Und das ist das Gefährliche heute, dass wir Ereignisse haben, die entweder fehlerhaft miteinander kombiniert werden oder wo die Kausalzusammenhänge nicht stimmen, wo eben nicht innegehalten wird und wo mal geguckt wird, was ist denn jetzt wirklich dahinter? Ich recherchiere das mal kurz. Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit und haben... Auf der einen Seite haben wir Glaubwürdigkeitsverluste, auf der anderen Seite aber zu viel Vertrauen. Aus meiner Sicht haben wir zu viel Vertrauen in anonyme Social-Media-Kanäle. Wir haben zu viel Vertrauen in irgendwas, was sich als alternativ kennzeichnet. Und wir haben zu viel Vertrauen in Skandale, denn das hört sich immer sofort gut an. Also muss das irgendwie wahr sein.
Ja, und es heißt so schön in der Definition, der Skandal ist nur die mediale Betrachtung auf einen objektiv vorliegenden Missstand. Das heißt also, wenn wir etwas als Skandal empfinden, dann ist das schon durch die Medien, egal ob Social Media oder klassische Medien oder alternative Medien, entsprechend geprägt. Zu dem Kind, was wir hier gerade angesprochen haben, also wir halten fest, das Bild wurde als Beweis für Hunger verwendet, ohne Kenntnis der medizinischen Hintergründe. Viele Medien haben versäumt, den gesundheitlichen Zustand des Kindes zu klären. Einige Medien haben korrigiert, andere blieben zögerlich. Und das führt natürlich dazu, dass Israel und Teile der Presse diesen Vorgang eine manipulative PR-Aktion genannt haben. Also so geht dann ein gut gemeinter Schuss sozusagen komplett nach hinten los. Auch wir haben damals, da war ich selber mit für verantwortlich, wir haben damals Schnelligkeit vor Sorgfalt walten lassen und hatten mal den Tod eines Papstes verkündet, der aber dann noch viele Jahre sich besser Gesundheit erfreute. Das ist natürlich für die Redaktion ein extremer Fehler und auch, ja, man nennt es schon ein GAU, ja, wenn man also gerade eine Todesmeldung zu früh verkündet. Und wir haben das einmal verkündet. Aber wir haben es 5-mal in den folgenden Sendungen an Sendeposition 1, also wirklich nicht irgendwo hinten versteckt, wo man vielleicht nicht mehr richtig zuhört oder sowas, sondern wirklich an Position 1 haben wir das korrigiert. Also einen Fehler gemacht, 5-mal korrigiert. Natürlich haben wir einige Leute damit nicht mehr erreicht, die dann weiterhin dachten, der amtierende Papst sei schon dahingeschieden. Gut, Fehler passieren halt. Aber das ist das, woran sie seriöse Medien und eine seriöse Vorgehensweise erkennen. Das heißt also, Fehler passieren. Man bekennt sich aber zu diesen Fehlern und macht das entsprechend transparent. Und wenn man es da nicht transparent macht, weil man meint, seine eigene Bubble zu verraten oder bestimmten Narrativen dann Wasser auf die Mühlen zu geben, da muss man sagen, sollte man sich nochmal das Rückgrat etwas richten lassen, weil nur mit aufrechtem Rückgrat kann man auch zu seinen Fehlern stehen und dann gewinnen Medien auch Glaubwürdigkeit zurück.
Medien sollten weder Narrative nutzen, noch sie bedienen, sondern sie sollen sie aufdecken.
Das ist es, ja. Und letztlich entscheiden Sie als Nutzerinnen und Nutzer immer selbst, was Sie lesen, hören und sehen wollen und was letztlich auch nicht.
Niemand nimmt Ihnen diese Entscheidung ab. Entscheiden Sie bewusst.
Genau. Und wir entscheiden uns jetzt bewusst, hier zunächst einmal zu diesem Thema auf Wiederhören zu sagen. Das war die zweite Folge zum Thema Glaubwürdigkeitsverlust von Medien mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buscher.
Und denken Sie bitte dran, diesen Podcast abonnieren, diese Folge liken, schicken Sie sie an Ihre Freunde und Bekannte. Und wenn Sie uns was schicken wollen, dann schreiben Sie bitte an podcast@nahbetrachtung.de. Ganz einfach, E-Mail an podcast@nahbetrachtung.de landet sowohl bei MC als auch bei mir.